Wie geht's dir mit der Studie? Ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht.
Ja, und interessant war ja sowieso, dass die, die am kränksten waren, eigentlich am meisten profitiert haben.
Also hat die Studie gezeigt, wenn die Patienten mit Herzinsuffizienzmedikamente bekommen, profitieren sie.
Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass sie da so viele Patienten gefunden haben, die die Therapie noch nicht hatten.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Folge von Cardio Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling, ich bin Oberarzt an der Uni in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Felix Jansen, ein niedergelassener Kardiologe in Köln.
Hallo zusammen.
Karin Rübeck, niedergelassene Kardiologin in Dessau.
Hallo.
Und Javid Hashemi, Facharzt an der Charité in Berlin.
Hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen in gewohnter Weise alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit wollen wir direkt in Medias Res abtauchen und Karin hat was vorbereitet aus der Studie Galactic HF.
Ja, also ich habe mich mal wieder dem Thema gewidmet, gibt es denn so bei den Herzinsuffizienzstudien geschlechtsspezifische Besonderheiten in der Behandlung oder Risikofaktorenprofil oder in der Prognose auch. Das haben wir in den letzten Jahren, sagen wir mal so, in Ansätzen erlebt, dass das in kardiovaskulären Endpunktstudien abgebildet worden ist. Aber Frauen mit HFrEF sind tendenziell älter, haben mehr Begleiterkrankungen, haben eine schlechtere Lebensqualität und die funktionellen und psychischen Beeinträchtigungen sind wohl auch stärker im Vergleich zu Männern. Aber was uns zu denken geben sollte, ist die Tatsache, dass Frauen mit HFrEF weniger leitlinienkonform behandelt werden. Das haben die Autoren der Galactic-HF-Studie zum Anlass genommen, ihre Ergebnisse unter diesen Aspekten zu analysieren. Zur Erinnerung, Galactic-HF war eine multizentrische, internationale, randomisierte, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie, in der omecamtiv mecarbil mit Placebo bei 8.232 Patienten mit HFrEF verglichen wurde. Omecamtiv mecarbil ist ein selektiver kardialer Myosin-Aktivator, der die kardiale Kontraktilität durch Bindung an Myosin erhöht. Es waren Patienten mit symptomatischer Herzinsuffizienz NYHA 2 bis 4 und EF kleiner gleich 35 unter optimaler medikamentöser Therapie eingeschlossen. Die mussten also im Laufe des Jahres vor Aufnahme in die Studie stationär aufgenommen worden sein oder zumindest eine Akutbehandlung im ambulanten Bereich durchgemacht haben, also mit IV-Diuretika zum Beispiel. Oder auch, das war der zweite Arm, dass die Patienten sich derzeit wegen einer Herzinsuffizienz in stationärer Behandlung befinden. NT-proBNP war relativ niedrig gewählt mit 400 Pikogramm pro Milliliter, die Flimmerer mit 1200 Pikogramm pro Milliliter. Primärer Endpunkt war eine Kombination aus Zeit bis zum kardiovaskulären Tod oder ersten HF-Ereignis, was definiert war als Krankenhausaufenthalt oder auch als dringender, nicht hospitalisierender Besuch in der Praxis oder Notaufnahme. Sekundärer Endpunkt, Zeit bis zum kardiovaskulären Tod und insbesondere eine Veränderung des KCCQ gesamt und im Bereich des Total Symptom Scores. Die Ergebnisse waren die, dass das omecamtiv mecarbil den primären Endpunkt also das Risiko eines HF-Ereignisses oder des kardiovaskulären Todes, um 20% gesenkt hat. Subgruppenanalysen haben dann einen Vorteil vor allen Dingen für die Patienten gesehen, die eine schwerste Herzinsuffizienz durchgemacht haben oder gerade durchmachen. Wie sahen die Basischarakteristika aus? Es waren nur 21% Frauen in dieser Studie. Die waren signifikant häufiger dunkelhäutig. Das ist wichtig, weil wenn man die Basistherapie sich anschaut, die hatten seltener Vorhofflimmern, seltener Raucher. Es waren weniger ischämische Kardiomyopathien im Vergleich zur DCM, also 61,6 versus 56,9. Was aber bemerkenswert war, dass die Frauen in der Studie alle ausgeprägtere Herzinsuffizienz-Symptome hatten, was sich in einen niedrigen KCCQ niedergeschlagen hat. Wie sah es bei der Behandlung aus? Die Frauen hatten signifikant weniger leitliniengerechte Medikationen. In den Dosen, wie das verwandt worden ist, die Medikamente, da gab es keinen Unterschied. Interessant ist, dass die Frauen seltener mit ACE-Hämmer behandelt wurden, mehr mit AT1-Antagonisten. Und noch seltener im Vergleich zu den beiden vorgenannten war die Behandlung mit einem ARNI. Auch seltener SGLT2-Hämmer, warum auch immer. Und das setzt sich fort in der Device-Therapie, signifikant weniger ICDs und CRTs. Wie waren die Ergebnisse? Die Frauen hatten niedrigere Raten für den primären Endpunkt. Das war sogar signifikant. Und sie hatten ein geringeres Risiko für kardiovaskulären Tod, ein Herzinsuffizienzereignis und auch in der Gesamtmortalität. Von der Wirkung her des Omecamtiv-Mecarbil gab es keinen signifikanten Einfluss des Geschlechts auf den Behandlungseffekt, also Pro-PNP, KCCQ und diese Dinge. Und bei den sekundären Endpunkten wurde auch keine signifikante Behandlungsinteraktion nach Geschlecht beobachtet. Was ganz interessant war, ist die Sache mit dem KCCQ. Die Frauen, ich sagte schon, waren schlechter am Anfang gestellt als die Männer. Und man könnte ja voraussetzen, dass die Patienten mit einer höhergradig eingeschränkten Lebensqualität auch das schlechtere Outcome haben. Aber es war also nicht ganz so. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Gruppe, die stationär behandelt worden sind. Aber in der ambulant behandelten Gruppe hatten die Frauen, die einen schlechteren Ausgangswert hatten, eine deutlich größere Verbesserung des KCCQs im Verlauf der Studie. Und trotz dieser Verbesserung bei beiden Geschlechtern des KCCQs blieb es so, dass die Frauen in der gesamten Nachbeobachtungszeit schlechter waren als die Männer im KCCQ. Wo es keinen Geschlechtsunterschied gab, war bei der systolischen Blutdrucksituation, der Herzfrequenz, der GFR, der Elektrolyte und auch des NT-proBNP. Ein weiteres wirklich interessantes Phänomen ist, dass die Frauen bei gleicher Dosierung des Omecamtiv-Mecarbil höhere Plasmakonzentrationen der Substanz hatten, die letztlich dazu führten, dass die Dosierung bei Frauen im Mittel bei 39,1 Milligramm lag und bei den Männern, um den gleichen Plasmaspiegel zu erreichen, bei 42,1 Milligramm. Was auch noch bemerkenswert ist, dass kein statistisch signifikanter Unterschied in der Gesamtzahl unerwünschter Ereignisse nachgewiesen wurden. Aber schwerwiegende Ereignisse, unerwünschte Ereignisse, hatten die Frauen signifikant seltener. Das galt sowohl für ventrikuläre Arrhythmien, Torsaden, schwerwiegende ischämische Herzereignisse oder eben auch koronare Revaskularisation. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Frauen bei Studienbeginn in dieser Studie deutlich symptomatischer waren, hatten einen schlechteren KCCQ und erhielten im Vergleich zu den Männern, wie so oft nachgewiesen, seltener eine leitlinienkonforme medikamentöse Therapie und waren auch schlechter mit Devices versorgt. Zum Zweiten, trotz der schlechteren Ausgangssituation hatten die Frauen ein etwa 20% geringeres Risiko für den kombinierten Endpunkt und auch ein geringeres Risiko für kardiovaskulären Tod. Nochmal, die Plasmakonzentration ist was ganz Wesentliches. Die Frauen haben deutlich weniger dieses Medikaments gebraucht, um gleiche Plasmaspiegel zu erreichen. Was ist das Fazit? Die Analyse unterstreicht erneut, wie auch schon andere Studien nachgewiesen haben, dass Frauen im Vergleich zu Männern unterschiedliche Phänotypen von Herzinsuffizienz mit geschlechtsspezifischen Risikofaktoren und auch andere Prognosen haben und dass Medikamente vermutlich und einer unterschiedlichen Pharmakogenetik unterliegen bei Männern und Frauen. Da kann man jetzt lange diskutieren. Erklärungsversuche gibt es für diese Datenlage schon so einige. Aber das war erstmal das Wesentliche zu dieser Subgruppenanalyse der Studie.
Danke dir. Wie geht's dir mit der Studie? Ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Also, ja, wie du es gesagt hast, es ist so, dass wir aus Registern und jetzt hier wieder wissen, dass Frauen in der Regel unterversorgt sind, aber trotzdem haben sie weniger Endpunkte. Wie passt denn das zusammen? Was, oder was ist dein klinischer Eindruck im Alltag?
Ja, also es, was jetzt von den Autoren diskutiert worden ist, ist die geringere Inzidenz von ischämischen Ereignissen oder schon in, bei Einschluss hatten die weniger in der Vorgeschichte. Und dann hat einen ganz großen Raum eingenommen in der Diskussion, dass die Frauen ja generell einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsvorsorge oder Versorgung haben und sich eher für Familienmitglieder verantwortlich fühlen als für sich selbst. Und das war auch was ganz Interessantes. Es sind, ich glaube jetzt 28 Frauen rausgefallen aus der Studie, weil sie haben ihre Studientermine nicht wahrgenommen. Jedenfalls nicht in dem Maße, dass man was draus ableiten konnte. Und das hat die Autoren veranlasst, daraus zu schlussfolgern, dass Frauen in Studien die schlechtere Adhärenz haben im Vergleich zu Männern. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen kardiovaskulären Studien ist. Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen. Aber das war so ein bisschen eine Begründung, dass die Ergebnisse vielleicht nicht so ganz repräsentativ sind.
Naja, es fällt ja schon auf. Das ist ja ein Phänomen, das sehen wir extrem häufig in den Herzinsuffizienzstudien, vor allen Dingen HFrEF, dass Frauen meistens nur 20-25% des Patientenkollektivs ausmachen. Und wenn du jetzt aber sagst, dass Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eben nicht teilzunehmen, wie hast du es gesagt?
Die haben ihre Studientermine nicht ausreichend wahrgenommen und sind dann ausgeschlossen worden aus der Studie. Ich meine, es waren ja sowieso bloß 21% Frauen da drin, was statistisch ohnehin schon problematisch
ist. Also eine höhere Dropout-Rate, ja, einfach.
Ja.
Eine höhere Dropout-Rate und was dir sagen, im Zweifelsfall einem die Studie auch nochmal stärker zerschießen kann auch, ja?
Ja.
Bloß Frauen haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Also wir haben das bei unserem Traveling with Heart Failure Projekt gesehen. Da haben Frauen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel in einer Vorbereitung auf eine Reise zu einem Vorsorgetermin zu gehen. Und da sind Männer deutlich schlechter. Deswegen, das erstaunt mich aber jetzt.
Würdest du nicht sagen, Stefan, dass das gerade, wenn du, also ich finde das ein schöner Vergleich, wenn es um Reise geht, dass da der sozioökonomische Hintergrund da einfach massiv durchschlägt, dass es natürlich was anderes ist, wenn man so ein bildungsnahes Bürgertum hat, dass sich da sagen Unterschiede von Frauen und Männern da sagen nochmal ganz anders durchschlagen, als wenn es sagen bildungsfernere oder prekärere ökonomische Situationen sind, dass sich da sagen auch der Männer-Frauen-Unterschied auch nochmal ganz anders niederschlägt. Also ohne das jetzt irgendwie im Spezifischen charakterisieren zu wollen, ohne Stereotypen zu wecken, Ich glaube, dass ich das, also Haushalte, wo Alleinverdiener beim Mann verortet ist, andere Setups sind als irgendwie Akademikerpaare zum Beispiel.
Ja? Ja, das kann durchaus sein.
Ja, es war auch noch diskutiert worden von den Autoren, dass Frauen wohl eine andere kontraktile Funktion des Herzens haben, eine andere Calciumregulation. Also da bin ich zu wenig physiologisch unterwegs, dass ich das beurteilen könnte. Aber da haben wohl Tiermodelle darauf hingewiesen, dass Frauen kleinere Calciumströme haben und die schneller abklingen, was zu einer geringeren Verstärkung der Kontraktionskopplung im Vergleich zu Männern führen kann. Aber das kann ich nicht beurteilen, wie da.
Na, das ist ja durchaus spannend, ob es da tatsächlich die Notwendigkeit für verschiedene Dosierungen gibt. Wobei ich mich jetzt gefragt habe, als du sagtest, dass die Plasmakonzentrationen unterschiedlich sind, ob das was mit der Lipophilie zu tun hat oder mit dergleichen Parametern, dass sie einfach die Verteilung oder das Volume of Distribution unterschiedlich ist bei den Geschlechtern. Aber ich weiß jetzt beispielsweise nicht, habe versucht, das rauszufinden, habe es nicht geschafft, ob Omecamtiv Mecarbil nur besonders lipophil ist.
Nee, das weiß ich auch nicht. Aber es ist schon, die Männer sind ja nochmal nachdosiert worden. Also die haben die Serumspiegel bestimmt, ne? Und dann sind die Männer nochmal nachdosiert worden. Und trotzdem ist es dabei geblieben, dass die Frauen signifikant geringere Dosen gebraucht haben, ne? Auch nach einem längeren Behandlungszeitraum.
Ja, die Frage am Ende des Tages bleibt ja trotzdem, was heißt, sie haben weniger gebraucht, ja, weil sagen der
um den gleichen Plasmaspiegel zu erreichen.
Ja, aber wenn ich mir sagen, das messe am klinischen Outcome, war der primäre Endpunkt zwar erreicht, aber der primäre Endpunkt war mit einem so kleinen Unterschied erreicht, dass sich das hier sagen nicht translatiert hat in eine klinische Anwendung. Ja, das, also da sind wir ja zurückhaltend und weil dann offensichtlich sagen der Effektivitätsgrad nicht so groß war. Und dann stellt sich ja die Frage, vielleicht war das, egal ob das dann gleich war, bei also der Plasmaspiegel war gleich bei niedriger Dosierung, vielleicht war es trotzdem zu wenig, ja, um da wirklich einen messbaren Unterschied zu messen.
Ja, ich glaube, man muss vorsichtig sein mit der Effektivität und dass die nicht in die klinische Anwendung gekommen ist. Das hat ja vor allen Dingen was mit Business-Entscheidungen zu tun bei den verschiedenen Firmen, die da involviert waren.
Klar, aber eine Risikoreduktion von 8% ist natürlich auch überschaubar, ob das sich klinisch auch in Anwendung kommen würde. Auch,
ja. Naja, das ist natürlich eine andere Frage.
Ja, und interessant war ja sowieso, dass die am kränksten waren, eigentlich am meisten profitiert haben. Und trotzdem war die Gruppe, die im ambulanten Bereich, da kannst du ja davon ausgehen, dass das die gesünderen waren, die besseren Ergebnisse hatten. Das ist für mich auch ein Widerspruch. Da habe ich jetzt keine so richtige Erklärung.
Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal die Substanz besprochen. Da hatten wir festgestellt, dass gerade die Patienten mit dem niedrigeren Blutdruck, also die kritischer sind, dass die dann auch ein besseres Outcome gezeigt haben in der Subgruppenanalyse als diejenigen, die sagen, normotensiv waren durchgehend. Aber gut, ich meine, das ist das Risiko, ich meine, das haben wir beim letzten Mal ja auch besprochen, die wir von Subgruppenanalysen ja immer haben. Wie sehr kann ich dem vertrauen, was ich da messe oder errechne?
Na gut, ich fürchte, wir müssen schon wieder weitermachen.
Glaubt ihr, die Substanz kommt irgendwann?
Ich bin mir da unentschlossen.
Dieses Ding ist ja ganz neu publiziert worden, vor ein paar Tagen erst sogar, sodass ich mir denke, wenn du mal guckst, was da jetzt alles so kommt, scheinen sich ja doch einige Leute damit zu befassen, mit dieser Substanz. Ne?
Ja, irgendwer muss mit dem Datensatz ja immer habilitieren.
Ja, ne? Das würde ich jetzt auch denken.
Na gut, so kann man es auch sehen. Aber bin da noch optimistisch.
Ich glaube auch nicht, dass es völlig tot ist. Also eventuell tut sich da noch was.
Ja, aber cool, okay.
Wir werden sehen.
David, nicht schon wieder wie beim Eisen.
Ich mache jetzt trotzdem weiter und stelle euch mal vor, das Paper von Derico und Kollegen. Das ist, die haben eine Studie gemacht in Neapel, eine Single-Center-Studie, und haben letztendlich alle Patienten untersucht, die zwischen 2015 und 2022 ein CRTD implantiert bekommen haben. Haben das dann allerdings beschränkt nur auf Patienten mit ischämischer oder dilatativer Kardiomyopathie und haben diese Patienten dann retrospektiv ausgewertet. Und Patienten waren ausgeschlossen, wenn sie entweder einen ARNI oder einen SGLT2-Inhibitor mehr als 3 Monate bereits in ihrer Medikation vor der CRTD-Implantation hatten. Vielleicht kurz zu den Charakteristika. Es waren 31 Patienten in NYHA-Klasse 2, 61% der Patienten in NYHA-Klasse 3 und ein bisschen über 8% der Patienten in NYHA-Klasse 4. Und es ging dann darum, herauszufinden, gibt es eine Response, also wie antwortet entweder klinisch oder in der Bildgebung die Patienten auf die CRTD-Behandlung. Das heißt, auf diese biventrikuläre Stimulation innerhalb von 12 Monaten. Dabei war die Response definiert als erstmal 12 Monate tatsächlich überlebt zu haben, ohne eine Herzinsuffizienzhospitalisierung oder eine Verbesserung der NYHA-Klasse um mindestens eine Stufe oder weiterhin in der NYHA-Klasse 1 bis 2 zu sein. Das war als Response definiert. Dann gab es noch die bildgebende Responsiveness. Das war eine Verbesserung der LVEF um mindestens 5% oder mehr. Oder des linksventrikulären endsystolischen Volumens um 15% oder mehr. Und eine solche klinische Response, die hatten 54% der Patienten, die nur den CRTD hatten, aber keinen ARNI und keinen SGLT2 an Bord. Und 74% der Patienten, die einen ARNI hatten, das waren allerdings nur 39 Patienten oder 22% der Patienten, die hatten eine solche klinische Responsiveness. Und wenn Patienten einen ARNI und einen SGLT2-Inhibitor an Bord hatten, dann waren es 89% der Patienten. Das war ein kleinerer Anteil, nämlich 18 Patienten, also 10,1%. Und man sieht damit, dass die Tatsache, dass Patienten den ARNI an Bord hatten, oder den SGLT2-Inhibitor noch obendrauf auf den ARNI, die verbesserte die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass es tatsächlich zu einer Besserung der klinischen Symptomatik kam. Das war übrigens auch der Fall hinsichtlich der Delta-LVEF. Das war so, dass sich das Delta der LV-Funktion bei den Patienten ohne ARNI und ohne SGLT2-Inhibitor um 4,5 Prozentpunkte verbesserte. Bei den Patienten, die einen ARNI an Bord hatten, 6 Prozentpunkte und bei denen, die sowohl ARNI als auch SGLT2-Inhibitor in der Medikation hatten, um plus 8,5 Prozentpunkte. Insgesamt war das ja eine kleine Studie, nur 178 Patienten und innerhalb von dem einen Jahr sind auch nur 10 Patienten gestorben und dabei waren fast alle, nämlich 9 Patienten in der Gruppe, die keinen ARNI und keinen SGLT2-Inhibitor hatten. Und das ist für mich eine kleine Studie. Ich fand die trotzdem deswegen spannend, weil man damit sieht, dass man hat quasi eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit, die liegt so bei 50-50, wenn man ein CRTD implantiert, dass die Patienten einen klinischen Benefit haben. Aber die Tatsache, dass man einen ARNI und eventuell eben auch noch den SGLT2-Inhibitor dazu nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für seine klinische Responsiveness, für eine klinische Verbesserung eben noch deutlich erhöht. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und was man eben auch sieht, ist aber eigentlich ein bisschen wie erwartet, dass sich die LV-Funktion verbessert und die verbessert sich noch mehr, wenn die Patienten die Basismedikation eben aus ARNI und SGLT2-Inhibitor auch mit an Bord haben.
Also hat die Studie gezeigt, wenn die Patienten mit Herzinsuffizienzmedikamente bekommen, profitieren sie.
Das muss man tatsächlich so sagen. Und ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass sie so viele Patienten gefunden haben, die die Therapie noch nicht hatten. Das muss ich auch immer wieder sagen. Und was man aber auch sagen muss, ist, wie gesagt, die Studie wurde zwischen 15 und 2022 rekrutiert. Und die, die den SGLT2-Inhibitor hatten, also diese 18 Patienten, von denen hatten fast alle den Diabetes. Das heißt, da war die Indikation primär der Diabetes und eben noch nicht die Herzinsuffizienz damals.
Und sag mal, haben die differenziert zwischen CRTP und CRTD?
Die haben nur Patienten mit CRTD eingeschlossen.
D. Also,
P war da gar nicht dabei.
Okay, na, dann erübrigt sich meine nächste Frage. Ne? Aber den Anstieg der EF da um 5%, wie muss man sich das denn vorstellen? Das ist doch schon im Messbereich drin. Wie haben die denn das rein subjektiv? Also das ist mir hier zu wenig bei der.
Naja, 5 Prozentpunkte sind jetzt nicht so ein wirklicher Hammer, das ist richtig. Die Studie war natürlich auch nicht verblindet in irgendeiner Art und Weise. Das war eine retrospektive Analyse. Man kann jetzt nicht ausschließen, dass da auch der Wunsch der Vater des Gedanken war bei dem einen oder anderen Patienten. Aber das waren ja klinische Analysen. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das immer derselbe Untersucher war. Wahrscheinlich waren das immer wieder andere Untersucher. Da wird schon eine Menge der so Grundrauschen mit dabei sein, würde ich denken.
Und Stefan, es ist auch diskutiert worden, die haben ja offenbar den CRTD bekommen und dann teilweise ja nur die Herzinsuffizienzmedikation, die du genannt hast, entgegen der aktuellen Empfehlungen. Ist das diskutiert worden, warum dann praktisch zunächst der invasive, auch risikoreichere Eingriff stattgefunden hat, bevor man die Medikation ausgebaut hat bei den Patienten?
Na, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil die meisten Patienten, die hatten schon eine Basismedikation, aber das war eben nicht der ARNI, sondern die hatten einen ACE-Hemmer.
Aha.
Und die haben dann sozusagen von dem On-Top-ARNI noch zusätzlich profitiert.
Aha.
Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Also die meisten der Patienten, die hatten schon zumindest ein ACE-Hemmer oder ein Sartan an Bord.
Okay.
Aber das bestärkt uns ja in der klinischen Routine, den ARNI primär einzusetzen im Vergleich zu ACE-Hemmern oder AT1-Antagonisten, was ja auch in den meisten Herzinsuffizienzambulanzen gemacht wird, ne? Aber unsere hausärztlichen Kollegen haben natürlich immer noch große Angst vor Regressen, weil in den Leitlinien es nun mal dummerweise so steht. Einfach, weil es nur eine Studie gibt.
Man darf an der Stelle den Zusatznutzen wahrscheinlich nicht unter den Tisch fallen lassen, der ja eben die Regressansprüche limitiert.
Na klar.
Ja, sag mal, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, es wurde natürlich geschaut, dass die CRT-Wirkung verbessert wird. Ja, ich frage mich gerade, wie misst man das eigentlich? Weil sagen eigentlich, wir bauen das CRT ein und wir wissen dann eigentlich, dass die Patienten, die ein CRT bekommen versus die, die keinen bekommen, wenn die Indikation besteht, haben ein besseres Outcome. Das heißt aber nicht zwingend, dass ich diejenigen, die davon profitieren, zwingend an der EF identifizieren kann oder an anderen Parametern zwingend erkennen kann. Gut, ich muss jetzt feststellen, dass der VP-Anteil hoch genug ist, ja, dass das irgendwie da in einem effektiven Bereich ist, die Patienten adäquat stimuliert werden, aber dass der Echo-Parameter wirklich aussagekräftig ist, ob das nämlich funktioniert oder nicht funktioniert, das kann man ja eigentlich nicht sagen. Und dann ist die Frage, ist das dann überhaupt der richtige Endpunkt, um sowas herauszulesen?
Na ja, gut, wie will man es machen? Also die haben im Grunde sich ja vor allen Dingen auf diesen klinischen Endpunkt bezogen mit der Frage nach 12 Monate am Leben und keine Herzinsuffizienzhospitalisierung und dann die Verbesserung der NYHA-Klasse. Und ehrlich gesagt entspricht das auch so ein bisschen der klinischen Erfahrung, dass ja nicht alle Patienten symptomatisch profitieren. Also ich sage immer so, die Hälfte der Patienten profitiert und das scheint ja hier auch so gewesen zu sein. Ne? 54% hatten eben in der Gruppe hier ohne ARNI-SGLT2-Inhibitor diese klinische Response. Oder ist euer klinischer Eindruck da anders?
Ja, also absolut. Ich meine, es gab ja eine spannende Studie auch von dem Wilfried Mullins aus Belgien, der überlegt hat, bei den Patienten, die mit SGLT2 sich klinisch verbessern und wo die Pumpfunktion hochgeht, haben sie ja die Herzinsuffizienzmedikation abzusetzen mit der Idee, es reicht vielleicht einfach, wenn der CRT stimuliert. Und diese Patienten haben mir davon ja auch, das ist ja auch eingebrochen. Ja, das ist sagen, diese Patienten
passt, ja.
Sind ja extrem schlecht geworden, wenn das nur das CRT war, was ja auch Indikator dafür ist, dass sagen, nur diese elektromechanische Verbesserung nicht ausreichend ist, ja, wenn man das nicht medikamentös begleitet.
Und sag mal, steht da was drin? Ich habe es nicht gefunden. Die Indikation zum CRTD, waren das alles wirklich schöne Linksschenkelblöcke oder war da so ein bisschen so ein Zwischenstadium dabei?
Die haben sich schon an den Leitlinien, an Empfehlungen, haben die sich orientiert, aber haben das eben auch nur auf ischämische Kardiomyopathien und auf die DCM haben die das beschränkt. Also nicht eine sehr breite Indikation haben die jetzt nicht abgegriffen, sondern nur das, was in den Leitlinien steht für diese Patienten. Das heißt, sie müssten schon diesen Linksschenkelblock gehabt haben und so fort.
Da würde ich an der Stelle zusammenfassen. Die beiden Studien, die heute vorgestellt wurden, Karin hat vorgestellt, eine Analyse aus der Galaktik-HF-Studie, die Herzinsuffizienzpatienten mit eingeschränkter Pumpfunktion untersucht hat, die entweder omecamtiv mecarbil oder Placebo bekommen haben. Das war eine Studie, die ihren primären Endpunkt erreicht hat. Und in der Analyse, die Karin heute vorgestellt hat, hat sie herausgearbeitet, dass die Frauen in dieser Studie symptomatischer waren, eine schlechtere Lebensqualität hatten, aber im Anschluss schlechter versorgt waren und was sich gezeigt hat, sowohl in der Medikation als auch in der Versorgung mit Devices, dass aber trotz dieser Umstände die Patientinnen im weiteren Verlauf im Verhältnis zu Männern ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Mortalität aufzeigten. Das wurde natürlich weiter untersucht, ob das dann auch einen Zusammenhang mit der Substanz hat. Und Karin hat aufgezeigt, dass diese Patientinnen für denselben Plasmaspiegel der Substanz weniger Dosierung einnehmen mussten von dem Medikament und das sich wieder gespiegelt hat, wie gesagt, in einer geringeren Anzahl von Events im weiteren Verlauf, obgleich die Ausgangssituation der Patientin viel schlechter war. Stefan hat aufgezeigt, eine Studie aus Italien, die sich mit Patientinnen und Patienten beschäftigt hat, die ein CRTD-Gerät implantiert hatten bei Herzinsuffizienz und hat bei diesen ca. 180 Patientinnen aufgezeigt, dass eine optimale oder eine ausgebaute Herzinsuffizienz-Medikation sich auch in dem Follow-up klinisch als auch echokardiografisch bei diesen Patientinnen und Patienten zur Verbesserung geführt hat. Kontrolle, also die beiden Gruppen waren hier ARNI alone oder SGLT2-Inhibitor dazu, der SGLT2-Inhibitor. Und es zeigt sich hier, dass wenn die Patienten sowohl den ARNI als auch den SGLT2-Inhibitor haben, ein besseres klinisches Outcome und eine bessere Echo-Daten aufzeigen wird. Vielen Dank für diese tolle Folge. Ich freue mich, wenn Sie und wenn ihr einschaltet am 29.11. zu unserer neuen Folge. Bis dahin, alles gut.
Das war Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.